Ich möchte aus Psalm 85 von Vers 8 bis 12 lesen. Psalm 85 von Vers 8. Lasst uns dazu aufstehen. Lasst uns schauen, o Herr, deine Gnade, und gewähre uns dein Heil. Ich will doch hören, was Gott der Herr verkündet. Für wahr, er kündet Segen an seinem Volke und seinen Frommen. Nur, dass sie nicht wieder sich wenden zur Torheit. Wahrlich, sein Heil ist denen nah, die ihn fürchten, dass Herrlichkeit in unserem Lande wohne, dass Gnade und Treue miteinander begegnen, Gerechtigkeit und Friede sich küssen. Die Treue wird aus der Erde sprossen und die Gerechtigkeit vom Himmel herniederschauen. Vielleicht auch noch die letzten beiden Verse. Dann wird uns der Herr auch Segen spenden, dass unser Land uns seinen Ertrag gewährt. Gerechtigkeit wird vor ihm hergehen und achten auf den Weg seiner Schritte. Lasst uns beten. Allmächtiger Gott, Schöpfer Himmels und der Erde, du bist nicht nur im Himmel, du bist auch auf Erden, du bist allgegenwärtig. Erde und Himmel haben einander umarmt, Gerechtigkeit und Friede einander geküsst. Weil du, o Gott, Mensch geworden bist, hast du eine Brücke vom Himmel zur Erde und von der Erde zum Himmel schlagen können. Du bist offenbar geworden im Fleische, in Menschengestalt, um uns zu einem göttlichen Geschlecht zu machen, zu Söhnen und Töchtern Gottes. An diesem Tage, o Herr, gedenken wir deiner Entäußerung in besonderer Weise und daran, dass du Knechtsgestalt angenommen hast, völlig in menschliches Wesen eingingst, in Windeln gewickelt, in eine Krippe gelegt wurdest. Allmächtiger Gott, das größte Wunder aller Wunder, dass Gott so Mensch wurde, um der Menschen willen. Wir bitten dich, wollest du diesen Tag, den heutigen Tag, zu einem besonderen Tag für uns alle werden lassen. Schenke du Gnade, dass wir uns dessen bewusst werden, was du für uns und an uns getan hast. Erinnere uns auch daran, was wir dir schuldig sind, nämlich unser ganzes Leben. Treuer Herr, wir stellen diese Versammlung bewusst unter die Leitung deines Heiligen Geistes. Wir bitten dich, reinige und heilige uns. Möge das Blut des Lammes, durch das wir versöhnt wurden, auch jetzt Versöhnung, Vergebung, Heil und Gnade über uns walten lassen und mit uns sein. Wir bitten dich, segne diesen Tag. Segne und heilige alle, die anwesend sind und alle, die später diesen Gottesdienst noch einmal mit uns erleben werden. Wir danken dir von Herzen, dass du es tun wirst. In Jesu Namen. Amen. Amen. Ihr mögt euch setzen. Der heutige Tag ist in mancherlei Hinsicht ein besonderer Tag, den wir begehen. Es ist für uns eine Jahresabschlussversammlung. Eine Versammlung, in der wir uns an das, was Gott im Laufe dieses Jahres getan hat, mit Freuden und mit Dankbarkeit erinnern. Ein Jahr, das nicht wieder zurückkehren wird. Jede Gelegenheit, die wir versäumt haben, wird nicht wiederkommen. Aber jede Seele, die dem Herrn zugeführt wurde, wird bleiben als Frucht für die Ewigkeit. Es ist ja ein Kommen und ein Gehen auf Erden. Das haben wir an dieser Stätte im Laufe der 20 Jahre persönlich alle miterlebt. Es war ein Kommen und Gehen. Ältere Geschwister sind heimgerufen worden und dürfen nun beim Herrn sein. Andere sind hinzugekommen, die der Herr herausgerufen und begnadigt hat. Dafür sind wir Gott von Herzen dankbar. Besonders diejenigen, die heute vielleicht zum ersten Mal hier sind oder erst vor kurzem hinzugekommen sind, euch heißen wir ganz besonders herzlich willkommen mit dem tiefsten Wunsch unserer Seele, dass auch ihr das Reden und das Wirken Gottes in unseren Tagen versteht, dass ihr es glaubt, dass ihr Anteil daran habt. Uns geht es wirklich darum, nicht nur fromm zu spielen, Gottesdienste abzuhalten, weil es zum christlichen Leben gehört. Uns geht es darum, das von Gott empfangene Wort weiterzutragen, mit derselben Wahrhaftigkeit und Ehrlichkeit und Reinheit, mit der es Propheten und Apostel von Gott empfangen und geoffenbart bekommen haben. Wir dürfen mit dem, was Paulus an die Thessalonicher schreibt, aufrichtig einstimmen und sagen, wir sind bei der Verkündigung nicht mit List und Tücke umgegangen. Wir haben Gottes Wort nicht verfälscht. Wir haben uns nicht besondere Lehren zum Steckenpferd gemacht, sondern durch die Gnade Gottes, soweit wir es beurteilen können, ausgewogen im Verhältnis zueinander, haben wir die biblischen Wahrheiten verkündigt und den ganzen Heilsratschluss unseres Gottes gepredigt. Dieser Tag ist für mich wieder ein besonderer Tag und ich hoffe für euch alle. Ein Tag, an dem ich zurückdenke, in wie viele Länder ich reisen konnte, weil ihr es möglich gemacht habt. Wie viel insgesamt gedruckt und wie viele Kassetten in alle Welt hinausgesandt wurden, weil es möglich gemacht worden ist. Ich möchte heute, ehe wir in die Wortbetrachtung übergehen. Aus meinem tiefsten Herzen euch allen Dank sagen. Ich weiß, dass es der Herr ist, der euch seine Sache, sein Werk aufs Herz gelegt hat. Und dass wir in dieser Weise gemeinsam an dem, was jetzt geschieht, im Reiche Gottes, entsprechend dem Heilsplan, der vor Grundlegung gefasst wurde, geschieht, dass wir gemeinsam Anteil daran haben können. Gottes Werk betrifft alle Völker, Sprachen und Nationen. Ich habe es jetzt am Wochenende in London wieder neu erleben dürfen, dass Leute aus Haiti, aus Ghana, aus Nigerien, aus, ja, von überall zusammenströmten, um das Wort des Herrn zu hören. Und der Mann, der mich eingeladen hatte, nachdem er mich nach vorne rief, setzte er sich tatsächlich in die allerletzte Reihe und hat die Verkündigung mit angehört. Und als wir fertig waren, kam er nach vorne und der Lobpreis Gottes begann. Er sagte wörtlich: Bruder Frank, ich habe vieles von Gott erwartet, aber ich bin in meiner Erwartung übertroffen worden. Wir haben bis jetzt geschlafen. Und dann habe ich nur noch sagen können: Ich hoffe, dass Gott euch wachgerüttelt hat. Viele wissen ja gar nicht von dem, was Gott in unserer Zeit getan hat. Deshalb sind wir so froh und dankbar, dass wir im Reiche Gottes auf dem neuesten Stand sein dürfen. Das sage ich mit tiefster Demut, nicht aus Vermessenheit, dass wir auf andere herabschauen würden. Nein, wir schauen auf zu Gott, wie es der Liederdichter singt: Zum Himmel schaue ich empor, wo man dich preist im höheren Chor. Paulus, der mächtige Apostel, hat es doch in die herrlichen Worte formuliert und zusammengefasst: Wer sich rühmen will, der rühme sich des Herrn, der rühme die Gnade Gottes. Und das wollen wir an diesem Tage in einer ganz besonderen Weise tun. Ich kann nur, was den Bericht betrifft, abschließend sagen: Viel Frucht ist dem Herrn in diesem Jahr zugeführt worden. Die Ernte, die eingebracht wurde, darf sich sehen lassen. Wir mögen es manchmal hier an der Basis nicht so feststellen, aber dennoch, wie schon vorher gesagt, handelt es sich ja um eine weltweite Mission, um das, was Gott durch sein Wort und durch seinen Geist in aller Welt tut, wie er es verheißen hat. Er hat verheißen, vor der Wiederkunft Jesu Christi alles wieder zu erstatten, um die Zeiten der Erquickung vor dem Angesicht Gottes zu schenken und eine Brautgemeinde herauszurufen, die da nicht habe Flecken noch Runzel. Eine Gemeinde, die im Glauben steht, im Glauben an Gott und Gottes Wort. Eine Gemeinde, die das verheißene Wort für diese Zeit im Glauben aufgenommen hat und die Erfüllung der Verheißungen erwartet. Eine Gemeinde, die in den ursprünglichen Zustand zurückversetzt wird. Ich glaube daran und halte von Herzen daran fest, dass Gott ganz am Ende eine Gemeinde haben wird, wie sie ganz am Anfang war. Eine Gemeinde, die sich sehen und hören lassen kann. Eine Gemeinde des lebendigen Gottes, in der der lebendige Gott Großes tun kann und sein Wort bestätigen wird. Heute habe ich ein wenig Information mitgebracht, besonders für diejenigen, die nicht so mit allem vertraut sind, wie wir, die wir 18, 20, 16, 15 Jahre oder mehr oder weniger schon mit allem vertraut gemacht worden sind. Wenn ihr zum Beispiel oder manche von euch in einer Broschüre lesen, da stand im Life-Magazin ein Artikel oder war im Science-Magazin damals das Bild mit der übernatürlichen Wolke, dann lest ihr das und fragt euch, ist das wirklich so oder wird es nur gesagt? Viel, viel wird auf religiösem Gebiet in unseren Tagen nur gesagt, ohne dass es wirklich so ist. Und deshalb meine ich, nicht, dass es Misstrauen von euch, mir oder uns gegenüber wäre, aber jeder hat das Recht zu prüfen, ob es sich also verhält. Jeder hat das Recht, die Heilige Schrift zu durchforschen, ob die Verkündigung mit dem Worte Gottes übereinstimmt. Und nur dann, wenn dieses der Fall ist, kann sie und wird sie mit Gott übereinstimmen. Zu der Wortbetrachtung möchte ich dann später die einzelnen Fotos zeigen, aber ich verbinde es mit der Heiligen Schrift, um alles auf eine biblische Grundlage zu stellen. Ein Prophet Gottes, ein Apostel, wer immer jemand sein mag, der in die Gemeinde gesetzt wurde, muss mit dem Gesamtzeugnis der Heiligen Schrift übereinstimmen. Das, was er lehrt, was er tut und so weiter, muss anhand des Wortes geprüft werden können und man muss feststellen dürfen, ob es sich also verhält. Beginnen wir mit dem passenden Text für den heutigen Tag aus Lukas Kapitel 2. Lukas Kapitel 2, und dazu kommt dann auch gleich später die Erläuterung, die ich so, hoffe ich zumindest, alle dankbar entgegennehmen werden. Lukas Kapitel 2, die bekannten Verse von 9. Ich beginne mit Lukas 2, Vers 9. Da trat ein Engel des Herrn zu ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie und sie gerieten in große Furcht. Der Engel aber sagte zu ihnen, fürchtet euch nicht, denn wisset wohl, ich verkündige euch große Freude, die dem ganzen Volke widerfahren wird, denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids. Und dies sei das Erkennungszeichen für euch. Ihr werdet ein neugeborenes Kind finden, das in Windeln gewickelt ist und in einer Krippe liegt. Und plötzlich war bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die Gott priesen mit den Worten, Ehre sei Gott in Himmelshöhen und Friede auf Erden von den Menschen ein Wohlgefallen. Allgemein ist dieser Text uns allen bekannt. Was ich heute hervorheben möchte, ist dieser Begriff in Vers 9. Von der Herrlichkeit des Herrn, die jene Hirten umstrahlte, umleuchtete. Hier steht, da trat ein Engel des Herrn zu ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie. Diese Herrlichkeit, war keine mystische Vorstellung. Es war eine sichtbare Herrlichkeit Gottes. Es war etwas, von dem Licht ausging. Und zwar mitten in der dunklen Nacht. Denn es war Nacht. Wenn wir von der Herrlichkeit Gottes sprechen, dann nicht verschwommen. Genau wenn wir vom Herrn sprechen, dann wissen wir, wovon wir reden. Genauso ist es mit der Herrlichkeit des Herrn. Die Herrlichkeit des Herrn war die übernatürliche Wolke, der Lichtglanz der Wolke der Herrlichkeit Gottes, das übernatürliche Licht, in das Gott gehüllt war und wo niemand Zutritt hat und ihn auch nicht sehen konnte. Ich möchte wenigstens drei Stellen aus dem Alten Testament lesen, um euch das schriftlich zu geben. Die meisten Menschen in unseren Tagen möchten es schriftlich haben, ich auch. Hier, ich nehme nur mal die drei Stellen aus dem Propheten Hesekiel, die uns am bekanntesten sein dürften. Hesekiel Kapitel 1, hier lese ich Vers 28. Ihr könnt ja später die Verse vorhin lesen, aber in Anbetracht dessen, dass wir heute auch das Mahl des Herrn haben, möchte ich nur die Schriftstellen lesen und kurz jeweils etwas dazu sagen. Hesekiel Kapitel 1, Vers 28. Wie der Bogen aussieht, der am Regentage in den Wolken erscheint, so war das strahlende Licht ringsum anzusehen. So war das Aussehen der Erscheinung der Herrlichkeit des Herrn. Amen. So war die Erscheinung der Herrlichkeit des Herrn. Und als ich sie erblickte, warf ich mich auf mein Angesicht nieder und hörte die Stimme eines, der da redet. Hier wird uns von der Herrlichkeit des Herrn berichtet. Zwar wird der Lichtglanz, der übernatürliche Lichtglanz, in dem Gott wohnt, es war die Herrlichkeit, die ihn umgibt. Sie konnte gesehen werden, aber Gott konnte nicht gesehen. Er war in diesem Licht, er war in dieser übernatürlichen Wolke, aber gesehen hat man ihn nicht. Man sah die Wolke der Herrlichkeit, diesen Lichtglanz, mehr nicht. Ich lese aus Hesekiel Kapitel 3, Vers 12 und dann Vers 23. Hesekiel Kapitel 3, Vers 12 und dann 23. Da hob die Gotteskraft mich empor und ich vernahm hinter mir ein lautes, gewaltiges Getöse, als die Herrlichkeit des Herrn sich von ihrer Stelle erhob. Er schaute, er sah den Vorgang und erlebte das, was damit verbunden war, mit. Nicht Einbildung, so wie wir eine natürliche Wolke sehen können. So haben Propheten und Männer Gottes die übernatürliche Wolke, das Licht des Herrn, das damals die Hirten umstrahlte, mitten in der Finsternis gesehen. Hesekiel 3, Vers 23. Da machte ich mich auf und ging in die Talebene hinaus, und siehe, dort stand die Herrlichkeit des Herrn, gerade so, wie ich sie am Flusse Kebar geschaut hatte. Da warf ich mich auf mein Angesicht nieder. Ich könnte eine Anzahl, ich habe sie mir aufgeschrieben, eine Anzahl weiterer Bibelstellen von der Herrlichkeit des Herrn lesen. Warum habe ich jetzt aus dem Alten Testament gelesen? Schlicht und einfach, um Licht auf das, was wir in Lukas 2 geschrieben finden, zu werfen. Nämlich, als unser Herr Fleisch wurde, in Menschengestalt erschien, er war in der Krippe. Aber die übernatürliche Herrlichkeit, die er abgelegt, die er zurückgelassen hatte, war nicht allzu weit weg. Auch sie neigte sich über der Erde herab, um zu sagen, jetzt handle ich. Mitten in dieser Finsternis dieser Welt dringt göttliches, himmlisches Licht, jetzt kommt Klarheit. Ich kann auf all die Aspekte hier gar nicht eingehen, aber eines möchte ich hervorheben. Gott begann zu handeln. Er hat in das Geschehen der Menschheitsgeschichte eingegriffen, um mitten in der Menschheitsgeschichte Heilsgeschichte zu vollziehen. Kommen wir zurück zu Lukas Kapitel 2 und heben wir es noch einmal hervor. Da trat ein Engel des Herrn zu ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umstrahlte sie. Eine sichtbare Herrlichkeit. Ich habe heute die beiden amerikanischen Zeitschriften mitgebracht, Life Magazine und Science Magazine, die beide seinerzeit berichtet haben, als diese Wolke der Herrlichkeit, die ihr von dort aus nicht gut sehen werdet, am Himmel erschien. Genauso hier auf der ersten Seite etwas besser zu sehen, von ungläubigen Leuten, in diesem Fall von Dr. James McDonald, ein direkt ungläubiger Mensch, auch danach noch ungläubig, weil er keine mathematische oder plausible Erklärung gehabt hätte. Ihr wisst, Bruder Branham hat davon gesprochen. Er sagte, Gott zeigte mir in einem Gesicht, dass ich im Norden von Tucson, Arizona, ins Gebirge gehen soll. Dort wird er mit mir reden. Er hat darüber am 31. Dezember 1962 gesprochen und am 28. Februar 1963 geschah das, was wir sehen. Eine übernatürliche Wolke, ein Licht, das Tausende und Abertausende mit ihren natürlichen Augen gesehen haben. Und viele haben es fotografiert. Und somit ist das, was ihr als Zeugnis gab, auch von Ungläubigen bestätigt worden. Wenn wir im Propheten Hesekiel lesen, da erschien die Herrlichkeit des Herrn am Flusse Kebar. Und wenn der Prophet sagt, ich sah, wie sie sich erhob und niederließ, genauso hat es Bruder Brennen und viele andere berichten können, wie diese Wolke der Herrlichkeit kam, wie sie sich über dem Berge formierte, herabneigte und Bruder Brennen darin eingehüllt wurde und dann sich erhob und westwärts durch den Westen Amerikas, dann bis hin nach Alaska hinaufbegeben hat, so berichten es ungläubige Menschen, die das mitbeobachtet haben. Freunde, Brüder und Schwestern, wir sind keinem Trug zum Opfer gefallen. Wir glauben, dass Gott lebt. Und irgendjemand sagte mir wohl gestern, ich vergesse Dinge immer sehr schnell, dass ein Mensch auf die Idee gekommen ist oder die Entdeckung gemacht hat, dass der Satan lebt. Das interessiert mich sehr wenig. Mich interessiert, dass Gott lebt. Mich interessiert, dass Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Mich interessiert, dass Gott im Alten und im Neuen Testament auf übernatürliche Weise gewirkt hat und dass es immer Menschen gab, die Gott geglaubt haben. Und zu diesen Menschen möchte ich in dieser Zeit gehören. Wir wollen Menschen sein, die Gott glauben. Gott ist übernatürlich und vermag sich in übernatürlicher Weise offenbaren und kundtun. In Verbindung damit möchten wir die letzten beiden gelesenen Verse hervorheben. Und plötzlich war bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die Gott priesen mit den Worten: Ehre sei Gott in Himmelshöhen und Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen. Gott hat eine Brücke zur Menschheit geschlagen. Wir alle waren von ihm getrennt, gingen auf dem Wege des Verderbens, ohne Hoffnung und ohne Gott in dieser Welt. Dann hat der Herr, dessen Liebe ihn dazu gedrungen hat, diese Brücke geschlagen. Und dafür sind wir dankbar. Wäre Gott nicht Mensch geworden, hätte kein Mensch die Möglichkeit, göttlichen Geschlecht zu werden. Nie hätten wir Söhne und Töchter Gottes werden können, wenn nicht Gott selber im Sohne geoffenbart worden wäre. Und zu meinem Erstaunen auf das Anraten eines geliebten Bruders habe ich mir neu eine Luther-Übersetzung gekauft und las einige Bibelstellen, die von großer Bedeutung sind, nach, unter anderem in Psalm 2, wo eh und je gestanden hat, küsset den Sohn, dass er nicht zürne. Das Wort Sohn fehlt dort ganz. Ich war so erschüttert. Ein innerer Schmerz hat mich ergriffen. Und ich dachte, wie weit können die Menschen gehen, dass sie gar Gottes Wort antasten und gar nicht wissen, was sie tun. Gerade der Punkt ist doch äußerst wichtig. Denn heute spricht alle Welt davon, ja, Gott ist doch unser Vater. Das sagen die Moslems, das sagen die Hindus, das sagen sie alle. Gestern sagte mir ein Hindu, ein Geschäftsmann, ein Doktor, so und so. Er sagt, ja, zwischen unserer Religion und dem Christentum ist doch gar kein großer Unterschied. Ich war in Einsiedeln und habe dort vor einem Bildnis angebetet und fühlte mich dabei genauso wohl, als wenn ich in Indien vor einem Bildnis anbete. Auch das drang mir wie ein Stich durchs Herz. Und ich sagte, das ist nicht Christentum, das ist Heidentum, das ist Götzendienst. Christentum hat mit Christus zu tun. Wer die schwarze Madonna sein soll, weiß sowieso kein Mensch. Aber ihr wisst, worum es uns geht. Nicht um Kritik zu üben. Wir denken an die Menschen, die ins Verderben geführt werden mit frommen Sprüchen und erst dann wach werden, nachdem die Beerdigungs- und Abdankungsrede gehalten wurde. Und wer soll da zuschauen? Wer soll das noch stehen lassen? Wir tasten keine Religion und keinen Menschen an, nehmen uns aber die Freiheit heraus, den Leuten die Wahrheit zu sagen. Und die Wahrheit ist und bleibt Gottes Wort in Ewigkeit. Deshalb die Verheißung schon im Psalm 2. Fordere von mir, so will ich dir die Enden der Erde zum Erbe geben. Küsse den Sohn, auf dass er nicht zürne auf dem Wege und ihr nicht umkommet. Die Menschheit muss die Offenbarung des Vaters im Sohne anerkennen, denn im Sohne ist er unser Retter, unser Erlöser, unser Heiler, unser Befreier geworden. Wer die Offenbarung Gottes im Sohne Jesus Christus nicht anerkennt, hat keinen rettenden und heilbringenden Gott. Glaubt ihr das alle? Hundertprozentig. Deshalb hat man im Urchristentum Jesus Christus in einem solch starken Maß betont und hervorgehoben. Was sagte Petrus? Es ist der Menschheit kein anderer Name gegeben worden, in dem man selig werden kann, als der Name Jesus. Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen. Es gibt Menschen auf Erden, die in Jesus Christus waren und in ihm sind. So wie wir irdisch alle in Adam waren, ganz gleich wann wir zum Vorschein gekommen sind, so gibt es Menschen, nämlich Söhne und Töchter Gottes, die schon in Gott waren. Und nachdem Gott Mensch geworden ist und seine Seite geöffnet wurde und das Blut floss, ist die Gemeinde erlöst, herausgenommen worden. Seitdem können Menschen zu Gottes Kindern werden. Und was wünschte ich mir, als dass wir heute von der übernatürlichen Herrlichkeit Gottes überschattet würden? Dass wir nicht nur Worte vernehmen, sondern die Gegenwart Gottes erleben. Und ich wünsche sogar, dass unsere Augen ab und zu aufgetan würden, dass wir einen Blick in die Herrlichkeit Gottes tun könnten. Gott lebt, er offenbart sich, er redet, er rettet, er heilt, er offenbart sein Wort, er offenbart seinen Willen. Gott ist Realität. Der Friede mit Gott ist Realität. Friede auf Erden und die Menschen ein Wohlgefallen. In welchen Menschen ist Friede Gottes? In denjenigen, auf denen Gottes Wohlgefallen ruht. Wann ruht Gottes Wohlgefallen auf ihnen? Wenn auch sie die Bestätigung haben, von Gott angenommen worden zu sein und sein Geist unserem Geist Zeugnis geben kann, dass wir Kinder Gottes geworden sind, weil wir an seinen Namen glauben. Möge der Herr heute Glaubensgewissheit schenken. Was sagte der Herr im Johannesevangelium? Wenn ihr nicht glaubet, dass ich es bin, dann werdet ihr in eurer Sünde sterben. Aber wir glauben, dass er es ist. Und deshalb brauchen wir in unserer Sünde nicht sterben. Er ist ein für alle Mal gestorben, damit wir hinfort für ihn leben. Was ist das eigentliche Erlebnis, das wir mit dem Herrn machen können? Worin besteht es? Wie äußert es sich? Wir kommen zum Kreuz mit unserem alten Leben und lassen es da, weil es mit Christus gekreuzigt wurde, und nehmen sein neues göttliches Leben von dort mit, um ferner, was wir noch zu leben haben, im Glauben des Sohnes Gottes leben zu können. Möge der heutige Tag nicht nur eine Entscheidung, sondern ein Erlebnis sein. Ein Erlebnis, dass wir heute mit einem neuen Leben, mit einem Frieden Gottes, der höher ist als alle Vernunft der Menschen, von hier gehen können. Mitten in einer Welt des Unfriedens, des Hasses und was alles uns umgeben mag, können wir Frieden mit Gott haben. Wir können unseren Weg mit dem Herrn gehen. Schnell noch einige Bibelstellen, ehe wir dann das Mahl des Herrn haben. Matthäus Kapitel 5, die Bergpredigt ist ja allen sehr gut bekannt. Matthäus Kapitel 5, hier ist es Vers 9. Ich lese Vers 9. Selig sind, die Frieden stiften, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Die eine Übersetzung sagt, die Friedfertigen, die Friedensstifter und. Selig sind die Friedfertigen, selig sind die Friedensstifter, selig sind diejenigen, die Frieden im Herzen haben und ihn mitnehmen und bringen können, wohin sie gehen. Liebe Brüder, liebe Schwestern, werte Freunde, prüfen wir uns heute, was für Spuren wir hinterlassen haben, durch Gespräche, durch was immer unser Leben auf andere zurückgelassen haben mag. Wie hat es da ausgesehen? War Rechthaberei? War Besserwissen? Was war? Oder war Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft der Menschen? Haben wir Frieden gestiftet oder Unheil angerichtet? Entweder eins oder das andere. Der Herr möchte, dass wir Frieden stiften. Ich will euch sagen, wie es kommt. Er ist es, der es tut. Ich lese aus Jesaja, dem 9. Kapitel, die uns allen sehr gut bekannten Verse. Jesaja 9, Vers 5 und 6. Denn ein Kind wird uns geboren, ein Sohn uns geschenkt werden, auf dessen Schulter die Herrschaft ruhen wird. Und sein Name lautet wunderbar, Rat, Kraft, ewig Vater, Friede, Fürst. Merkt ihr, worum es geht? Friede, Fürst. Daran steht, seine Herrschaft wird weit reichen und des Friedens wird kein Ende sein über dem Throne Davids und für seine Königsherrschaft, indem er sie festigt und stützt mit Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn der Herrscharen wird dies vollführen. Gott eifert um sein Volk. Er möchte, dass er als der Friedefürst den seinen Frieden schenken kann. Frieden dem Strom gleich, singt ein Lied der Dichter. Frieden mit Gott. Lasst uns aus dem Johannesevangelium, dem 14. Kapitel lesen. Johannes, Kapitel 14, Vers 27. Hier stehen folgende Worte geschrieben. Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht so, wie die Welt gibt, gebe ich euch. Euer Herz erschrecke nicht und verzage nicht. Die Welt gibt uns Frieden, solange wir mit ihr übereinstimmen. Gott gibt einen Frieden, der ewig bleibt, wie geschrieben steht und wir gelesen haben, von nun an bis in Ewigkeit. Er spricht durch den Propheten Jesaja, und der Bund meines Friedens soll nicht wanken. Hügel und Berge mögen schwinden, aber der Friedensbund, den Gott in Christo mit uns geschlossen hat, bleibt in alle Ewigkeit. Römer, Kapitel 5, Vers 1, uns allen auch sehr gut bekannt. Da wir nun aus Glauben gerechtfertigt worden sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Hier steht's vom Glauben, von der Rechtfertigung und von dem Frieden mit Gott. Wer glaubt, dass er durch die Darbringung des einmaligen göttlichen Opfers vor Gott gerechtfertigt wurde, der kann nicht anders als zum Frieden Gottes durchdringen. Der wird plötzlich stille, er wird ruhig. Ihr wisst, manchmal sind wir auch mit uns selbst nicht ganz zufrieden und leben im eigenen Zwiespalt. In dem Moment, wo wir das, was Gott getan hat, im Glauben, ohne jeglichen Abstrich, als gültig anerkennen und sagen, so wahr Gott lebt und in Jesus Christus Mensch wurde und am Kreuz auf Golgatha einen neuen Bund schloss und durch sein heilig-göttlich vergossenes Blut unsere Schuld gesöhnt und unsere Sünde vergeben hat. Und wir stimmen Gott im tiefsten Inneren unseres Herzens zu. Dann kann es nicht anders sein, als dass wir die Verbindung zu Gott zurückbekommen und den Frieden mit Gott erleben. Wir müssen die Wahl eigentlich treffen oder die Entscheidung treffen, wem wir glauben wollen. Dem, was uns umgibt, was uns anhaftet oder anhängt und mit uns im Zwiespalt bleiben, oder wollen wir heute glauben, dass Gott die Rechnung beglichen hat, dass er die Sünde gesühnt und ewige Gerechtigkeit geoffenbart hat, wie es schon im Propheten Daniel in den sieben Dingen, die dort geschrieben stehen, verheißen wurde. Ein Hochheiliges wird gesalbt werden und ewige Gerechtigkeit wird Gott offenbaren. Ich frage euch, hat er das auf Golgatha getan? Wenn ja, dann sagt einmal Amen. Das glauben wir von ganzem Herzen. Und von diesem Augenblick an, wo wir das glauben, dass wir von Gott aus gerechtfertigt worden sind, hat der Teufel seinen Halt an uns verloren. Er wird, wie es Betrüger tun, immer wieder neue Rechnungen ausfertigen. Oh ja, er wird immer einen neuen Schuldschein finden. Sagen, du hast das noch nicht beglichen. Da ist noch eine offene Rechnung. Die ist nicht mehr da. Der Schuldschein ist zerrissen. Die Scheidewand ist aufgehoben und entfernt worden. Völlige Gottes Gerechtigkeit ist denen zuteil geworden, die an Jesus Christus als ihren persönlichen Erlöser glauben. Entscheidet euch heute. Nehmt es einfach an. Lasst es göttliche Realität werden. Stellt doch lieber den Teufel als Lügner hin und sagt, Teufel, weiche, du hast kein Anrecht mehr. Was du da forderst, ist längst beglichen. Ist längst bezahlt, ist längst gut gemacht worden, Satan, weiche hinter mich. Mein Herr starb am Kreuz auf Golgatha. Und ich glaube, was der Prophet Jesaja sagte, er lud auf sich all unsere Schuld, unsere Sünde, unsere Krankheit. All oder nur einiges? Alles, alles. Was dich und mich getroffen hatte durch den Sündenfall, was deine Seele, deinen Geist, deinen Leib betraf, alles, sogar um des Leibes willen ist er geschlagen worden, damit wir in seinen Wunden geheilt werden können. Es ist geschrieben, wenn er sein Blut als Sühne hingeben wird, dann wird er Samen sehen und in die Länge leben. Und der Wille des Herrn wird durch ihn geschehen. Möge doch der Wille Gottes durch uns, die wir göttlicher Same sind, geschehen hier auf Erden. Wir können Gott nur durch Glauben ehren und den Glauben mit dem Gehorsam unterstützen. Nicht nur sagen, ich glaube, sondern auch gehorsam folgen. Epheser Kapitel 2. Epheser Kapitel 2. Hier steht von Vers 13 folgendes. Jetzt aber In Christus Jesus seid ihr, die ihr ehedem in der Ferne standet, durch das Blut Christi zu Nahestehenden geworden. Amen. Oh, das war nicht laut genug. Ihr sagt das Amen nicht mir. Ihr sagt es doch Gott. Und wir hören doch, was er uns durch sein Wort sagt. Bitte, nehmt doch Gottes Wort so an, als das, was es ist. Es ist doch aus dem Munde des Herrn gekommen. Uns zum Trost, uns zur Kraft. Gehen wir doch innerlich mit. Es passt nicht ganz hierher, was ich jetzt sage. Aber als ich in London gepredigt habe, da ist es wieder passiert, wenn etwas Kräftiges kam, dann hat ein Mann aus Jamaika, der am Flügel saß, am Klavier, wenn etwas Kräftiges kam, hat er plötzlich wieder alle Tasten, die es nur gab, die hat er aber runtergespielt. Ich sag's euch. Und das ganze Volk ging innerlich mit. Da war Stimmung. Da war Leben. Da konnte der Geist Gottes wirken. Wir müssen nicht unsere Mentalität beklagen, denn die ist schon in Ordnung. Wir haben hier eine sehr schöne Mentalität in Zentraleuropa. Aber wenn wir Gottes Wort hören, sollten wir innerlich mitgehen. Es ist so gewaltig, dass Gott mit uns redet und uns sein Wort und seinen Plan so deutlich offenbart, dass selbst ein Tor nicht irren kann. Ich lese weiter in Epheser Kapitel 2, Vers 13 habe ich gelesen, Vers 14 jetzt. Denn er ist unser Friede, er, der die beiden Teile zu einer Einheit gemacht hat. Und die trennende Scheidewand, die Feindschaft weggeräumt hat, nachdem er durch die Hingabe seines Leibes das Gesetz mit all seinen Insatzungen, gefassten Geboten beseitigt hat, um so die beiden in seiner Person zu einem einzigen neuen Menschen als Friedensstifter umzugestalten. Welch ein wunderbares Wort. Der Friedefürst ist im Fleisch offenbar geworden. Sein Name ist wunderbar, Rat, Grad, ewig Vater, Friedefürst. Ein Sohn ist uns geboren worden, ein Kind wurde uns geschenkt. Er war's. Er allein kann uns diesen Frieden schenken. Aber ehe wir Frieden haben können, muss die Feindschaft weggenommen werden. Und die Feindschaft kommt immer vom Feind. Und der Herr, als der Same des Weibes, hat der Schlange den Kopf zertreten, hat am Kreuz auf Golgatha die Hölle, den Tod und den Teufel besiegt, hat uns freigesprochen, hat die Schuld beglichen. Nun sind wir Gottes Kinder. Noch ist es nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Schließen wir aus Epheser 6, Vers 15. Dann kommen wir zu den drei Stellen, die uns gleich zum Abendmahl einleiten. Oh, das Wort ist so kostbar. Es durchdringt uns. Es geht durch Mark und Bein. Epheser Kapitel 6, Vers 15. Und an den Füßen beschut mit der Bereitschaft, das Evangelium des Friedens zu verkündigen. Wir sprechen heute ja über das Thema Friede. Friede auf Erden und dem Menschen ein Wohlgefallen. Wir haben gezeigt, dass der Friedefürst kam, um Frieden zu bringen. Nicht Friedensdemonstrationen, bei denen Fensterscheiben kaputt gehen und Autos angezündet werden. Nicht das. Friede mit Gott, der höher ist als alle Vernunft der Menschen. Alles andere ist Scheinfriede und zum Scheitern verurteilt. Auch dazu sollen wir bereit sein, das Evangelium des Friedens zu verkündigen. 2. Thessalonicher, Kapitel 3, Vers 16. Er selbst aber, der Herr des Friedens, gebe euch seinen Frieden immer da auf alle Weise. Der Herr sei mit euch an. Wir haben vieles gelesen. Das Evangelium des Friedens, der Gott des Friedens, der Herr des Friedens und vom Friedefürst. Alles ist uns von Gott aus Gnaden geschenkt worden. Wir lesen von unserem Herrn in Hebräer im 7. Kapitel wie folgt. Dort wird die Geschichte aus 1. Mose 14 wiedergegeben, als Melchisedek, der König von Salem, dem Abraham entgegenging, um mit ihm das Mahl zu feiern. Er hatte Brot und Wein mit sich. Heute haben wir Brot und Wein hier. Heute wollen wir mit dem Herrn das Mahl feiern. Ihr könnt in 1. Mose 14 von Vers 17 nachlesen, als der Herr mit Brot und Wein da herauskam, um mit Abraham das Mahl zu feiern. Hier im Neuen Testament in Hebräer 7, vielleicht lesen wir doch von Vers 1. Dieser Melchisedek, nämlich König von Salem, Priester des höchsten Gottes, ging dem Abraham entgegen, als dieser von der Besiegung der Könige zurückkehrte und segnete ihn. Dafür teilte Abraham ihm dann auch den Zehnten von der ganzen Beute zu. Zunächst ist er, wenn man seinen Namen deutet, König der Gerechtigkeit, sodann aber auch König von Salem, das bedeutet König des Friedens. Er hat keinen Vater, keine Mutter, keine Ahnenreihe, weder einen Anfang seiner Tage noch ein Ende seines Lebens, gleich vielmehr dem Sohne Gottes. Er bleibt Priester für immer. Welch ein wunderbares Wort, welch ein Licht, welch eine Klarheit. Derselbe, der im Alten Testament noch nicht Mensch geworden war, noch nicht in Windeln gewickelt, in eine Krippe gelegt wurde, noch keinen Vater, keine Mutter, keinen Anfang der Tage, noch ein Ende der Zeit hatte, wird uns hier vorgestellt. Heute schauen wir rückblickend und sehen, irdisch hatte er einen Anfang, irdisch hatte er ein Ende, göttlich, geistlich hatte er keinen Anfang und wird kein Ende haben. Derselbe konnte sagen, ihr Abraham war, bin ich. Wir sind Gott so dankbar, dass wir hinter den Vorhang der Zeit schauen dürfen und die göttliche Offenbarung in Christo erkennen. Nicht durch den Verstand erklärt, sondern durch den Geist geoffenbart. Den einen ist der Herr verborgen, den anderen ist er geoffenbart. Dieses Wort wollte ich schon als Einführung zum Abendmahl gelesen haben. So wie damals der König von Salem, der König der Gerechtigkeit, der König des Friedens. Und ich frage euch heute, wer ist der König der Gerechtigkeit? Wer ist der König der Ehre? Wer ist der König des Friedens? Nur einer, der König aller Könige und der Herr aller Herren. Wenn ihr es glaubt, sagt ruhig mal Amen. So ist es. Und so bleibt es. Er ist der König von Salem. Shalom, Friede. Er ist der König des Friedens, der Fürst, der Friedefürst. In ihm haben wir Frieden mit Gott gefunden. So wie er selber Realität ist, so ist sein Friede, seine Gnade, sein Leben, sein Geist, sein Wort. Eines muss uns göttliche Realität werden. Und das muss uns durch den Geist geoffenbart werden. Noch eine Stelle. Kolosser Kapitel 3. Ich weiß, das letzte Mal habe ich hier am letzten Sonntag im November, wie ich später erst feststellte, ganze 3 Stunden verwendet. Das möchte ich heute nicht. Kolosser Kapitel 3. Hier lesen wir Vers 15. Kolosser 3, Vers 15. Und der Friede Christi regiere eure Herzen. Zu diesem seid ihr ja auch berufen worden als ein Leib. Und erweiset euch dankbar. Wenn wir Gott erlebt haben und wissen, dass unsere Schuld gesühnt, unsere Sünde vergeben, dass Gottes Zorn nicht mehr auf uns lastet, dass wir begnadigt wurden, wenn jemand im Gefängnis sitzt und er wird begnadigt, dann öffnen sich die Türen und die Tore. Er darf frei ausgehen. Unser Herr hat das Gefängnis gefangen geführt, hat die Gefangenen in Freiheit versetzt. Wer heute noch gefangen bleibt, hat nicht begriffen, dass das Gefängnis ganz gewaltig gefangen genommen wurde und wir alle auf freien Fuß gesetzt wurden. Wer will das heute im Glauben annehmen? Es ist ein Geschenk Gottes, das Größte, das der Menschheit gegeben werden konnte. Aber es muss angenommen werden. Nehmt es an. Keine Philosophie, keine Lehre. Nehmt Jesus Christus an und auf. Er ist unser Friede. Er ist das Wort. Er ist der Weg. Er ist die Wahrheit. Er ist das Leben. Er ist das Licht. Er ist alles in allem. Nehmt ihn ganz auf. Wirklich mit ganzem Herzen. Unser treuer Herr, so gewiss du dich ganz für mich geopfert hast, ungesagt nicht mein, sondern dein Wille geschehe, so gebe ich dir mein Leben ganz. Wollen wir es auch so meinen? Oft haben wir es gesagt, Herr, ganz, ganz für dich. Es ist uns nicht ganz gelungen. Wir haben, jeder von uns, die wir dem Herrn schon eine Zeit lang dienen, Enttäuschungen an uns selber erlebt. Ich war einmal so weit in meiner Verzweiflung, dass ich dem Herrn gesagt habe, kannst du mir noch glauben, wenn ich dir sage, jetzt gebe ich dir mein Leben ganz. Ich sage, Herr, vergib mir, wenn du mir nicht mehr glauben kannst. Ich habe es oft gesagt und auch gemeint, aber es ist mir nicht gelungen. Schenk du mir die Kraft, schenk du das Gelingen zum Wollen. Und ich glaube, das ist das Geheimnis. Wir haben oft dem Herrn etwas gesagt, haben es nicht halten können. Aber dann steht es geschrieben, selbst wenn wir untreu sind, bleibt er dennoch treu. Denn er kann sich selber nicht verleugnen. Nehmt es heute im Glauben an. Ein volles, ein freies Heil. Und wenn wir jetzt in wenigen Momenten zum Mahl übergehen, dann bitte ich euch vorher, euch die Gewissheit darüber schenken zu lassen, dass Vergebung nicht im Abendmahl ist. Vergebung ist am Kreuz auf Golgatha. Sühne und Heil durch das Blut Jesu Christi. Mit dem Blut, das auf diese Erde floss, ist er dann in das himmlische Heiligtum eingegangen und hat es auf dem Gnadenthron dargebracht. Hier haben wir Wein, hier haben wir Brot. Wein repräsentiert das Blut Christi. Brot repräsentiert den Leib Christi. Und während wir Wein oder Brot und Wein zu uns nehmen, vergegenwärtigen wir uns, dass unser Erlöser dort am Kreuz seinen Leib hingegeben hat und sein Blut geflossen ist, damit wir Rettung haben. Danken wir dem Herrn, dass er uns gerettet hat. Danken wir ihm, dass er uns begnadigt hat. Friede auf Erden in den Menschen, die Gottes Wohlgefallen haben. Möge Gottes Wohlgefallen heute auf uns allen ruhen. Nehmt es bitte an. Römer 5, Vers 1. Durch den Glauben sind wir gerechtfertigt worden, durch den Glauben an Jesus Christus, unseren Herrn. Und so haben wir Frieden mit Gott. Sollte jemand noch hier sein, der diesen Frieden mit Gott noch nicht erlebt hat, möge es jetzt, möge es in den kurzen Momenten, wo wir im Gebet sein werden, geschehen. Wir möchten, dass noch viele gerettet werden, hinzukommen, damit der Schmerzenslohn unseres Herrn eingesammelt wird und noch viel Freude im Himmel und auf Erden ist. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen. Heute sind wir diejenigen, auf denen Gottes Wohlgefallen ruht, weil wir Frieden mit Gott empfangen haben durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Wir stehen auf, nehmen uns ein wenig Zeit zum Gebet. Um eines bitte ich jetzt noch. Seid nicht niedergeschlagen, seid nicht verzagt. Lasst all eure Versagen hinter euch zurück. Schaut auf Jesus Christus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Nicht auf euch, nicht auf Umstände. Nehmt das, was Gott euch geschenkt hat, heute im Glauben an. Und wenn ihr dann das Mahl nehmt, dann tut's von Herzen. Sag, Herr, so gewiss ich jetzt das Brot zu mir nehme, so gewiss litzt du für mich in deinem Leibe am Kreuz auf Golgatha. So gewiss ich diesen Kelch zu mir nehme, hast du dein Blut am Kreuz vergossen. Du hast mich erlöst. Ich gehöre dir für Zeit und Ewigkeit. Halleluja. Gemeinsam danken wir dir von ganzem Herzen und von ganzer Seele für das vollbrachte Erlösungswerk, für deine Menschwerdung, für dein Leiden und Sterben, für deine glorreiche Auferstehung, für deine Himmelfahrt, für deine Wiederkunft. Wir danken dir für unsere völlige Erlösung, Rechtfertigung und Heiligung. Wir danken dir für die Herausrufung. Wir danken dir dafür, dass du uns die Augen und die Herzen geöffnet hast, die Zeit und Stunde zu erkennen, in der wir leben, um die Botschaft und den Botschafter auf- und anzunehmen. Damit besiegeln wir, dass du, o Gott, wahrhaftig bist und dass wir dein Reden ernst genommen haben und dir glauben und das, was du verheißen hast, erleben dürfen. Geliebter Herr, unsere Herzen sind mit Dank erfüllt. Du hast deine Herrlichkeit abgelegt. Sie erschien den Hirten auf den Feldern. Dein Glanz, deine Majestät umgab sie. Du selbst wurdest Mensch. Aber wir danken dir für den Tag, dir kommt, wo du in Herrlichkeit wiederkommen wirst. Und alle Knie sich vor dir beugen werden. Und jede Zunge bekennen wird, dass du der Herr bist. Treuer Heiland, wie schmerzt es uns, wenn Menschen dich so und so einstufen. Du bist Herr. Du bist König. Du bist alles in allem. Wir huldigen dir. Wir danken dir, wir beten dich an. Jede Zunge wird bekennen, dass du der Herr bist. Wir danken dir schon heute dafür und preisen dich. Treuer Heiland, auch für das Mahl als Erinnerung an dein Leiden und Sterben, an Golgatha. Du hast gesagt, herzlich hat es mich danach verlangt, mit euch das Mahl zu halten, mit denen, die dir glaubten, die dir folgten. Als solche
sind wir heute hier. Du wolltest uns nun gemeinsam gesegnet haben und mit uns allen sein. In Jesu Namen. Amen.
Amen.
Amen. Ihr mögt euch setzen.